Tage Megapredigt verpasst hast, kannst du auf unserer Webseite anhören und ich glaube sogar downloaden. Warum sind Kleingruppen wichtig? Nummer zwei, wie können wir denn dieses, was Kleingruppe richtig das Herz ist, Gemeinschaft praktisch leben? Und heute möchte ich über das Jesus-Prinzip sprechen. Und wenn du immer noch nicht begriffen hast, warum du eigentlich mindestens in Teilen von einer Kleingruppe sein solltest, habe ich einen kleinen Clip mitgebracht für dich. Das kann jeder verstehen. Vorspann, es ist leider in Englisch, der Vorspann, das heißt, warum Ameisen in eine Kleingruppe gehen. Mal den kleinen Video sehen. Wow, oder? Ja. Wir gehen in eine Kleingruppe, weil wir einfach gemeinsam stärker sind. Gut, okay. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder lest mit hier, wir haben ja den Service, dass wir es anwerfen an die Wand, dann steigen wir jetzt in das Thema ein mit einer Stelle in Hebräer 5, die Verse 11 bis 13, die ich mit euch lesen möchte. Die haben mich diese Woche so richtig beschäftigt. Da steht, darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können, stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, die reifen Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. In meiner Bibel steht darüber, im Glauben erwachsen werden. Und darum geht es eigentlich, wir sollen in Vers 12 dorthin kommen, das sagt Paulus sogar als Erwartung an die Gemeinde, an die Christen, eigentlich müsstet ihr längst andere unterweisen können. Krass, oder? Wenn du länger im Glauben bist, und ich sage das jetzt nicht mit erhobenem Finger, sondern als Challenge, als Herausforderung für uns, als Gedankenherausforderung. Wir glauben doch an das Wort Gottes, oder? Amen. Wir glauben doch, dass das wirklich die Wahrheit ist und dass das eigentlich etwas ist, wo nicht nur theologisch geschrieben ist, sondern eine Relevanz für unser Leben hat, für unsere Umwelt, für unsere Familie, für alles, wo wir drin uns bewegen. Und jetzt kommt meine Frage, wenn du länger gläubig bist, wo zeigt sich das? Wo zeigt sich das bei dir und bei mir, dass wir andere unterweisen, dass wir andere im Glauben weiterbringen? Das müssen wir mal stehen lassen, oder? Wir sollen im Glauben erwachsen werden. In 2. Timotheus 2, Vers 2 steht sowas Ähnliches, das sagt er zu seinem Ziehsohn Timotheus, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben. Beachte dieses Wort weitergeben. An Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Das ist das Erste, was mir bei dieser Schriftstelle so richtig ins Herz fiel. Ihr solltet der Zeit nach eigentlich schon fähig sein, anderen vom Glauben zu erzählen, andere weiterzubringen, andere zu lehren, wie geht es als Christ. Und wenn du länger da bist, schon im Glauben, musst du dir das, wie ich auch, gefallen lassen, dass man das an uns anlegt oder dass du es hoffentlich selber an dich anlegst und ein Fragezeichen machst und sagst, wo lebe ich das tatsächlich? Amen. Und das Zweite ist, er sagt in Vers 14, feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, und jetzt kommt's, die durch ständigen Gebrauch, beachte diese Worte, ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben. Ist dein Glaubensleben aktiv? Bist du ständig im Gebrauch, dass du deine Bibel liest? Auch hier nicht der Finger, nützt ja nichts, sondern Frage, Herzensfrage. Bist du ständig im Gebrauch mit dem Wort Gottes? Betest du ständig? Hast du Gemeinschaft mit anderen Menschen? Ständig. Du bist geübt da drin. Denn nur so, sagt die Bibel, hast du geschärfte Sinne. Auch eine Herausforderung. Wir sollen wachsen. Aber wozu sollen wir wachsen? Paulus sagt es hier, damit wir andere lehren. Und das Wichtige ist diese Grundlage, dass wir ständig drin bleiben. Und die große Gefahr, das ist das Dritte in dieser Bibelstelle, wenn du das nicht machst, was du nicht ständig im Einsatz hast, wirst du verlieren. Ich habe gestern das erzählt, hier auch in der Gemeinde schon, ich habe ja, bevor ich Christ wurde und Pastor wurde, Chemie studiert, und Chemie ist meine Leidenschaft, ist ein Steckenpferd. Ich bin da aufgegangen drin, ich liebe Chemie, ist so. Und in dem, dass ich einen Sohn habe, der Abitur macht, wie gesagt, Realschule kein Problem, da konnte ich ihm noch einigermaßen, was ich nimmer gewusst habe, konnte ich mir relativ einfach schnell nochmal zusammenklappboostern, durch YouTube und durch andere Dinge. Aber als er ins Abitur kam und die richtigen Hämmer kamen, habe ich gemerkt, ich habe das alles vergessen. Ich habe das alles vergessen. Auch Gitarre, ich habe früher viel mehr Gitarre gespielt. Ich habe Leidenschaft, ich habe in einer Band gespielt, ich habe Texte auswendig gekannt, ich habe viel mehr Grifftechniken drauf gehabt, und weil ich das jetzt nimmer mache, nur noch für Privatgebrauch, ich habe vieles verloren. Und wenn du Christ bist, und das ist ja die Challenge, versteht ihr, wenn du gläubig bist und die Dinge nicht in Gebrauch hast, wenn du nicht jemand bist, der ständig betet, der im Wort Gottes ständig sich bewegt, der Gemeinschaft ständig lebt, der in den Disziplinen des Glaubens, sage ich mal, ständig lebt, du verlierst an Substanz. Ganz wichtig. Und jetzt sagt Paulus zu solchen Christen in Vers 11, darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören könnt. Und ich habe mich gefragt, warum sagt Paulus das? Warum sagt er, die können nicht mal hinhören? Die haben zwei Ohren, die hören immer noch. Es bedeutet, dass du geistlich abstumpfen wirst. Und wenn du länger Christ bist und nicht in deiner Bestimmung lebst als Christ, nicht aktiv bleibst, verlierst du nicht nur Substanz, sondern das Verheerende ist, du wirst kalt in deinem Herzen und schwerhörig. Und der Test für dich und für mich ist folgender, ganz einfach. Bist du noch begeistert von Gottes Wahrheit? Bist du begeistert von Lobpreis? Bist du begeistert von Gebet? Oder wenn die Predigt kommt, du sitzt vielleicht drin, es sieht ja keiner, niemand kann dir ins Herz reinschauen. Du weißt es. Du sitzt drin und sagst, ja, du kannst das viel erzählen da vorne. Ja, ganz nett, Gott tut Wunder, aber wo sind die in meinem Leben? Das sind frustrierte, bittere, sarkastische Christen, die lange gläubig sind, aber diesen das verloren haben deswegen, weil sie nicht im Gebrauch bleiben und nicht in diese Bestimmung kommen, wie Paulus sagt, ihr solltet eigentlich am Start sein, andere zu lehren. Und wir werden es heute sehen, wenn wir das Jesus-Prinzip anschauen. Das ist so wichtig, dass du andere anfängst zu jüngern, zu begleiten. Du wirst abstumpfen in gewisser Weise. So, die Good News. Wisst ihr, dass Jesus eine Kleingruppe hatte? Wenn du immer noch nicht weißt, warum du in eine Kleingruppe gehen solltest und der Film dich auch nicht inspiriert hat, dann möchte ich dir sagen, wenn Jesus dein Vorbild ist, er hat an Kleingruppen geglaubt. Und er hat nicht nur geglaubt, er hat sie gelebt. Er hat sie in Kraft gesetzt sogar. Das Jesus-Prinzip. Und er hat eigentlich drei Dinge gemacht. Ich habe mir überlegt, Jesus, was hat dich motiviert? Warum hast du dich mit deinen Jüngern, mit den 12 Jüngern zusammengetan? Was war deine Absicht damit? Und dadurch, wenn man die Bibel studiert an dem Punkt und nachschaut und betet darüber, bin ich zu drei einfachen Dingen gekommen. Du könntest vielleicht auch mehr finden. Aber die drei sind so zentral für mich. Das macht es für mich aus, warum es lohnenswert ist, eine Kleingruppe selber zu haben und warum Jesus sie gehabt hat und drin gelebt hat. Und der erste Grund ist, das habt ihr schon in zwei Predigten gehört, Jesus war das absolut wichtig, Gesundheit. Jesus war es absolut wichtig, dass wir in Gemeinschaft Leben teilen. Der hat ihn nicht nur Theologie gelehrt. Der wollte mit ihnen Leben teilen. Und umgedreht sollten die Jünger mit ihm, an ihm etwas sehen. Sie sollten sehen, wie Glaube funktioniert. Jesus, weißt du was? Der hat mit seinen Jüngern gelacht und geweint. Für manche ist es ja ein Unding, dass Jesus sie gelacht hat. Das passt nicht in die heilige Vorstellung von Jesus. Aber ich glaube, ich habe in einem Film, gestern habe ich es erzählt, in einem Film habe ich so eine Szene gesehen, die hat mir gut gefallen. Die war nicht so kitschig wie die Hollywood-Jesus-Filme da, wo Jesus so halb über dem Boden schwebt und immer ein ganz weißes Gewand anhat, ohne irgendeinen Flecken drauf. Ist euch das mal aufgefallen? Egal, wo der sich bewegt hat, in welchem Staub, ist er immer schneeweiß gewesen. Und in dem Film war eine Sequenz drin, wo Jesus mit seinen Jüngern an einem Brunnen ist und er pfft, so wie wir das manchmal machen würden, du vielleicht nicht, aber ich. Er nimmt das Wasser und pfft, hat sie richtig nass gemacht. Jesus, sowas würde der, oh, Jesus doch nicht machen. Jesus war ganz Mensch. So wie wir. Und ich glaube, dass er auch mal lustig war, oder? Der ist nicht nur Psalme vor sich hinredend und ständig nur im Gebet gelaufen, sondern Jesus hat auch gefeiert, bin ich überzeugt. Das hat er mit seinen Jüngern gemacht. Die haben an ihm gesehen, wie attraktiv Leben sein kann. Wow. Aber wisst ihr, Jesus hat auch geweint mit ihnen. Jesus hat auch geteilt, was wir hier nie voneinander sehen, wenn sie an ihre Grenzen kamen, wenn sie versagt haben. Er war mittendrin dabei. Wir können hier ein schönes Bild voneinander abgeben. Wir können hier alles zeigen und sagen, wie heilig und wie korrekt und wie konkret und alles gut bei mir daheim und überhaupt in meinem Leben ist. Mit Jesus geht alles gut. Aber lernen kann man von Leben von anderen. Leben von anderen inspiriert mich. Ich mag so Filme auch. Es inspiriert mich. Da werde ich angestachelt, wenn ich Leute sehe, die irgendwo, nicht die sunny side of life, sondern die irgendwo durchgehen, etwas mitmachen und da durchgehen mit Mut und mit Entschiedenheit und mit Zagen und Klagen und was auch immer. Wow. Wir müssen das auch voneinander sehen manchmal. Und es geht nicht im Gottesdienst, oft nicht. Und Jesus, habe ich schon gesagt, er hat sie teilhaben lassen an seinem eigenen Leben. Und hey, wenn du siehst, welche Jünger der ausgesucht hat, 12 Stück, die verschiedener nicht hätten sein können. Da hätte er 12 gleiche nehmen können. So kuschelige wie den Johannes. Aber der hat alles gehabt, die ganze Bandbreite von verzagt, ängstlich, wir sterben mit dir, wenn wir jetzt wo irgendwo hingehen, wie in Petrus, ich bin bereit, Jesus, mit dir alles zu reißen und mit dir zu sterben. Und in der Gemeinde hast du das Abbild davon, weißt du das? In deiner Kleingruppe hast du das Abbild davon. Und das Tolle ist, das war ja nicht einfach. Die haben sich doch gekappelt, oder nicht? Haben sich die Jünger, die waren immer schön brav und haben gebetet, oder? Die haben sich gerieben, die haben Konkurrenzkampf gehabt. Ich sitze neben Jesus. Nein, ich bin der Größere, ich habe mehr Gehalt wie du. Die haben so menschlich reagiert, wie wir das auch tun. Und glaubt ihr, dass das easy war, so in einer 12er-Konstellation, wie die waren, Kleingruppe zu leben? Wie gesagt, da gab es Tränen, da gab es Streit, da gab es blöde Haltungen. Aber die blieben beieinander und sind aneinander gewachsen. Das ist Kleingruppe. Amen. Das war eine der Sachen, die Jesus gesagt hat. Ich zeige, wie Leben im Überfluss funktioniert. Weil Leute, ihr werdet nie die Kraft von diesem Wort erfahren können. Leben im Überfluss. Manche Christen haben die Vorstellung, Leben im Überfluss ist ein Mercedes vor der Haustür und ein dickes Bankkonto, da hat mich Gott gesegnet und das ist Leben im Überfluss. Leben im Überfluss ist dort, wo richtig Tod ist und wo richtig Leid ist und trotzdem die Schönheit Jesu offenbar wird. Wisst ihr, dass in der Offenbarung steht, dass der Fluss des Lebens, der Strom des Lebens steht drin, da sind Fische drin. Wo geht denn das hin, das Wasser? Nach Tel Aviv zum Baden? Nein, dieser Fluss geht ins tote Meer. Und das tote Meer heißt nicht zu Unrecht totes Meer. Das ist so salzig, dass nichts drin leben und existieren kann. Der Fluss vom Thron Gottes, Strom, Leben im Überfluss geht ins tote Meer, an den totesten Punkt, wo es überhaupt gibt. Und der Fluss des Lebens von dir, Leben im Überfluss, geht nicht in deine Bequemlichkeitszone, der geht an die totesten Orte und bringt dort Leben hinein. Denn die Schrift sagt, dann, wenn dieser Fluss in den oder dieser Strom in das tote Meer hineingeht, werden Fische sein, und zwar im Übermaß. Das ist nicht Leben im Überfluss, wenn wir hier schön Kaffee trinken oder wenn wir hier schöne Gottesdienste feiern. Leben im Überfluss ist, wenn du mit deinem authentischen Leben Hoffnung irgendwo reinbringst, wo Tod ist. Das ist Leben im Überfluss. Nicht für dich alleine, sondern für andere. Und Gott ist ein Experte, nur sucht er so Gefäße, versteht ihr? Er ist ein Experte, tote Dinge zum Leben zu bringen. Aber er braucht dich wie ein Kanal. Amen. Miteinander leben, ja? Wichtig. Das Zweite, was wir sehen beim Jesus-Prinzip, warum hat der Kleingruppe gehabt? Er wollte, dass sie miteinander und gemeinsam in Gott wachsen. Nicht nur leben und Spaß haben miteinander oder auch Leid teilen, sondern wachsen in Gott und zwar zusammen. Wichtig. Jesus hat sie ganz klar mit dem Wort Gottes gelehrt und ganz echt, da sind wir Christen richtig gut. Wir können das gut. Manche würden so einen Vers wie in Hebräer 5 so lesen. Ihr solltet der Zeit nach längst Lehrer sein. Das heißt, ich bin immer so ein Christ, wo in der Gemeinde mit dem Finger rumläuft und sagt, und du, und das macht man nicht, und als Christ sollte man nicht, und als Christ müsste man doch so machen. Und das ist eben nicht gemeint. Jesus hat es nie gemacht. Ich zeige euch, wie Jesus gemacht hat, an dem Beispiel von Paulus. 2. Timotheus 3, Vers 10 bis 11. Und jetzt achte mal, was dieser Mann, das ist so hammermäßig stark. Doch du bist meiner Lehre treu gefolgt. Amen. Wenn ich das sagen könnte von euch allen, ihr seid meiner Lehre treu gefolgt, dann wäre ich schon, wow, zufrieden. Dann könnte ich schon sagen, wow, hast deinen Job gut gemacht. Nein, pass mal auf, was jetzt kommt. Das wird jetzt viel interessanter. Du hast dir mein Verhalten und mein Lebensziel zu eigen gemacht. Und dir meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe zum Vorbild genommen. Du kennst meine Standhaftigkeit in den Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, Ikonion und Lystra widerfahren sind. Seht ihr, was das bedeutet? Gemeinsam im Glauben zu wachsen, ist nicht dem anderen die Bibel um die Ohren zu hauen und zu sagen, das macht man und das macht man nicht. Es hat einen ganz starken Vorbildcharakter. Du kannst andere nicht weiterführen, wie du selber bist. Aber Achtung, ja, Amen, stimmt schon. Das nutzen manche Christen und sagen, ja, ich bin ja selber so eine dunkle Funzel, bin ja selber nicht so fit, dann kann ich auch anderen nichts weitergeben. Und genau das ist ein Fehler. Du hast immer etwas weiterzugeben, nur wenn du jemand wärst, der im Leben hinterherhinkt, hinter dem, was er glaubt, und dann große Reden schwingt und andere belehrt, das wäre falsch von der Haltung. Aber bitte, 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 wenn du keine Schritte machst, wenn du nicht anderen hilfst, wenigstens ein bisschen und diese Demut im Herzen hast, ich bin selber nicht perfekt. Weißt du, wenn du das weißt, dass du nicht perfekt bist, wirst du an andere auch nicht gnadenlos drangehen. Die Leute, die richtig mit der Bibel unterwegs sind und anderen den Boden rammen damit, diese Leute, die sind so hart in ihrem Herzen, so unbarmherzig mit sich selber und auch mit anderen. Und das Schlimme ist das Gesetz dann, und das Gesetz können wir nicht erfüllen. Nicht mal du, das treibt dich in die Verzweiflung, deswegen sind die so verbiestert, deswegen sind die so angestrengt, deswegen sind die so furchtbar traurig, weil sie selber merken, ich werde diesen Zustand bei Gott nie schaffen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass ich wachse und wachse und wachse und Jesus ähnlicher werde. Und dazu brauche ich Vorbilder. Ich brauche meine Geschwister, die mich inspirieren. Ich brauche Leute, wo ich fragen kann, wie machst du das? Oder an ihnen sehen kann, wie gehst du durch Leid? Amen. Miteinander in Gott wachsen. Paulus sagt eben nicht nur, du bist meiner Lehre gefolgt. Du hast alles richtig gemacht, was ich in meinen Seminaren gelehrt habe. Sondern er sagt, du hast sogar mein Verhalten, also das, was ich lebe oder meine Ziele. Du konntest an Paulus sehen, dass dieser Mann Gott liebt. Du konntest sehen, dass dieser Mann für Gemeinde brennt. Und das hat den Timotheus gelehrt und hat ihm im Glauben ermutigt. Er sah aber nicht nur dieses Feuer, er sah an Paulus auch Leiden. Er sah genau hin, wenn Paulus verfolgt wurde, wenn übel über ihn geredet wurde, wenn andere ihn verachtet oder missachtet haben. Wie geht dieser Mann mit dieser Sache um? Und an ihm hat er gesehen, so geht Überwinden. Und Gemeinde, wir brauchen eure Vorbilder. Wir brauchen einander, wir brauchen unsere Vorbilder aneinander. Nicht perfekte Hollywood-Scheinwelt. Wir brauchen echtes Christsein. Und wir brauchen Menschen, die verstanden haben, Kleingruppe ist nicht die Beschäftigungsstrategie der Gemeinde und dass unser Pastor glücklich ist, sondern du musst es in deine DNA, in deinen Kopf, in dein Herz bekommen. Kleingruppe ist deswegen wichtig, weil Jesus hat voll auf sie gebaut. Seine Jünger hat er genauso trainiert und genauso geformt. Amen. Ist nett, gell? Treiben wir den Stachel noch ein bisschen tiefer. Philipper 4, Vers 9. Ihr wisst, warum ich das mache. Philipper 4, Vers 9. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt. Punkt. Wenn wir hier aufhören wieder, sind wir genau bei dem System, was wir als Christen heute leben. Ich brauche meine Predigt, ich brauche meinen Vortrag, ich brauche meine Tipps, wie ich als Christ leben kann. Aber guck mal, was jetzt kommt. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Was können andere an dir und an mir sehen? Was können die sehen? Was können die von meinem Glauben, von meiner Begeisterung, von meiner Hingabe an Gott sehen? Was können die sehen? Das frage ich mich und ich frage es euch. Was sehen sie? Wisst ihr, Kinder, das ist eine altbekannte Wahrheit, lernen nicht durch Worte. Die lernen durch das, was sie sehen. Und die Kinder sind sehr schnell dabei, dir zu sagen, das machst du ja auch nicht. Habt ihr das schon mal gehört als Eltern? Ich nie. Oh wei. Ich hab so tolle Kinder. So toll. Sie sind wirklich toll. Und sie sagen mir das auch. Die hauen mir das auch mal rein da und sagen, ha, du kannst so schön sagen, das machen wir so, aber du musst es auch vorleben. Und genau das ist die Kraft. Versteht ihr? Es wird nie ein tiefes Christsein geben. Außer du hast so ein komisches Christsein, du wartest, bis der liebe Herr kommt und dich abholt. Wenn du es nicht mit dem zufrieden gibst, okay, dann gib dich zufrieden. Dann hör aber auch auf, sarkastisch zu sein. Hör auf, dich zu beschweren, zu beklagen, zu jammern. Dann nimm's hin. Ich bin provokativ. Nimm's hin, geh nicht am Mittwoch, geh nicht. Wenn du verändert werden willst, geh nicht. Aber wenn wir das leben, Leute, dieses Jesus-Prinzip, was für eine Kraft. Was für eine Kraft, wenn die Leute eben nicht die Schokoladenseite sehen, sondern sie sehen an dir, wie du mit Trauer umgehst, wie du mit Schmerz umgehst. Und auch da, sie erwarten nicht von dir, dass du immer der everlasting hero, last man standing bist. Das erwarten die nicht. Und trotzdem, mich ermutigt nichts mehr wie der gelebte Glaube, den ich sehe an anderen Menschen. Amen. Und drittes und letztes, gemeinsam Gott dienen. Das war sein absolutes Ziel. Wozu soll all diese Kleingruppe führen? Wozu soll all das Bibelwissen führen, was wir hier haben? Wozu soll all die Lehre, die wir bekommen in unserem Leben, überhaupt führen? Was soll rauskommen? Jesus sagt es deutlich. Lukas 9, die Verse 1 und 2. Jesus rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht. Schade, dass nicht drin steht, wie. Aber hier, es ist so, steht hier. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Wozu eine Kleingruppe? Wozu hat Jesus 12 Jünger? Damit er nicht einsam ist, damit er ein bisschen Leben teilen kann, damit sie ein bisschen lachen und weinen können, damit sie Gemeinschaft haben. Wozu soll das alles sein? Wozu die Lehre? Ein Ziel, dass es praktisch wird. Dass es einen praktischen Ausguss hat. Wie dieses Wasser, es hat immer einen Zweck, Leute. Das Wasser, das vom Heiligtum rausfließt, ich habe es euch nochmal gesagt, vom Thron Gottes wegfließt, fließt ins Tote Meer, um Heilung zu bringen. Und ein anderes Wort für Heilung, sozo, ist Errettung, also das ganze Paket. Wozu bin ich in einer Kleingruppe, wozu bin ich in Gemeinde, wozu bin ich überhaupt Christ? Weil ich dahin kommen muss und darf, zu dienen, Gott zu dienen und Menschen zu dienen. Und wenn das nicht passiert, passiert genau das, was wir am Anfang gelesen haben. Ihr solltet schon längst Lehrer sein. Ihr vergesst sogar das ABC, sagt er. Wir müssen wieder von ganz von vorne anfangen mit euch. Und jetzt ganz krass, bin ich wirklich krass, meine Erfahrung, das ist, soll dich nicht frustrieren, aber es ist hart. In über 30 Jahren, wo ich als Pastor unterwegs bin, ich bin erschrocken, wie wenig wir manchmal wissen, obwohl wir Jahrzehnte mit Gott gehen. Wie wenig wir von der Bibel wissen, wie wenig wir umsetzen davon, wie egal es uns manchmal ist, dass die Dinge in der Bibel drinstehen und wir besingen die, wir sind ja noch lebendig als Gemeinde. Wir besingen ja einen Gott, der Wunder tut. Wir besingen einen Gott, der begeisternd ist, oder nicht? Aber wisst ihr, wir sind da manchmal wie das Volk Israel, die wussten alles. Und Gott hat sie herausgeführt. Übrigens, warum? Wer die Bibel kennt. Warum hat Gott Israel aus Ägypten geführt? Ja, richtig, aber nicht die beste Antwort. Weil sie versklavt waren. Richtig, aber auch nicht die beste Antwort. Weil sie ihn versprochen haben. Richtig, aber auch nicht die beste Antwort. Das kommt schon besser hin. Was steht in der Bibel? Warum hat Gott Israel aus Ägypten rausgeführt? Natürlich waren die Versklaven, natürlich hat Gott das Leid getan, natürlich hat er die Gebete erhört, natürlich war er barmherzig, natürlich hat er ihnen ein Land versprochen. Aber Leute, diese Antworten sind, Entschuldigung, danke, dass er sie gegeben hat, aber symptomatisch für uns. Es geht um, ich muss frei werden, ich muss mein Erbe in Christus einnehmen. Und es war nicht seine Zielrichtung. Er sagt, mein Volk soll frei werden, damit sie mir dienen. Damit sie mir dienen. Das war die Stoßrichtung von Gott. Das andere ist als Paket mitgekommen. Aber über die Jahre hat Israel sich im Land breit gemacht, in ihrem Land, das sie von Gott bekam, haben Gott vergessen, haben die Worte Gottes vergessen, haben ihren Dienst vergessen, haben ihre Früchte gegessen, haben Partys gefeiert, haben ihre Gottesdienste gefeiert. Aber ihr Leben ist weggelaufen. Ihre Begeisterung für Gott ist weggelaufen. Warum? Weil genau das, was uns Paulus am Anfang im Hebräerbrief sagt, passiert ist. Ihr solltet Lehrer sein, ihr solltet Land einnehmen, ihr solltet etwas für mich tun, ihr solltet Segen sein. Aber ihr denkt an euch, an euer Land, an eure Party, an euer Christsein, so nettes Christsein, an eure Dinge. Ihr sollt mir dienen. Dafür bist du wiedergeboren worden, um Gott zu dienen. Amen. Wir sind so begeistert über Lukas 9. Er rief, manch von uns, und ich bin auch so, mir geht es dann so, dann sage ich, Herr, ich wäre so gern dabei gewesen. Boah, wie du dann deinen Jüngern sagst, Vollmacht und jetzt geht hin und heilt die Kranken und die kommen zurück, du, die haben ja einiges erlebt, oder? Und guck mal in Lukas 19, Vers 1. Danach wählte der Herr 70 andere Jünger aus und er schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er selbst aufsuchen wollte. Und er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber nur wenige Diener, nur wenige Arbeiter. Christen gibt es viele, aber nur wenige Arbeiter und nur wenige Diener. Versteht ihr? Er schickte die dorthin, die 70, weil er gemerkt hat, die 12, die kriegen das nicht auf die Kette, ist ja unmöglich. Wie soll man mit 12 Leuten ganz Israel erreichen? Jedes Dorf, jede Stadt. Und Jesus hat sogar für sich festgestellt, das schaffe selbst ich nicht, ich kann nicht überall hingehen und predigen, das funktioniert nicht. Und dann sagt er, okay, machen wir es anders, 70. 70 andere schicken wir weg. Und die gehen dorthin, wo ich hinkommen wollte. Was ist das Motiv? Was hat er, die 70 hat er auch trainiert. Und ich bin sogar überzeugt, dass die 12 die 70 trainiert haben. Bin ich überzeugt. Die haben da mitgewirkt. Und die sind mit demselben Auftrag gegangen und haben angefangen, Gottes Werke zu tun. Und glaubst du mir, dass die, weil sie was erlebt haben mit Gott, heimkamen und haben gesagt, ach, schon wieder Gottesdienst, ach, schon wieder Bibel lesen, ach, schon wieder beten. Wenn du einmal erlebt hast, wie ein Mensch zu Jesus kommt, durch dich, wenn du einmal erlebt hast, wie ein Mensch geheilt wird durch dich, versteh das richtig, Jesus macht es. Aber du bist auch dabei gewesen. Du hast deine Hand zitternd und vielleicht ängstlich und mit Zagen draufgelegt, weil du allen Mut zusammengenommen hast, für jemanden zu beten. Und dein Gebet war für dich schrecklich, schrecklich ungläubig. Und Gott hat Gnade geschenkt und heil die Person. Kannst du mir nicht erzählen, dass der ruhigste von uns, der stillste, der introvertierteste von uns nicht ausbrechen würde und sagen würde, wow, Gott, es hat funktioniert, oder? Es hat funktioniert. Wir leben doch davon, Leute, oder nicht? Wir leben doch davon. Und ich möchte dich bitten, am Abschluss jetzt zu dieser Predigt, das sind Leute heute hier, du bist lange Christ, ich möchte es nicht dir sagen, um dich zu schimpfen oder anzuklagen. Bin ich müde, das so würde ich nicht machen wollen. Aber das sind Leute hier, du bist so sarkastisch innen drin geworden, so abgestumpft. Das begeistert dich nicht mehr richtig innen drin. Das Feuer, du liest diese Bibelstellen und du kannst sie nur müde abnicken. Es ist mir egal, ob du das jetzt zeigst oder nicht zeigst. Aber ich sage dir, dass heute sind Leute da. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte deine Träume neu beleben. Er möchte das Neue in dich hineingeben, dass du Feuer bekommst von ihm, dass du wieder anfängst, in Gang zu kommen, dass du anfängst, drüber nachzudenken, dein Leben vom Müll und von dem zu entschlacken, was irgendwie dich lahm und flügellahm und so weiter macht. Amen. Und was für eine tolle Sache. Stell dir mal Gemeinde vor, wo wir nur diese drei Prinzipien hochhalten. Wir haben Gemeinschaft, wir lieben das miteinander, so verschieden wie wir sind. Wir helfen einander im Glauben zu wachsen. Und das Dritte, wir sind dran, andere und uns an den Start zu bringen, Gott zu dienen. Was meinst du, was in dieser Stadt, nicht hier in der Gemeinde, sondern in der Stadt möglich wäre? Wenn der Strom Gottes aber, wie viele Christen, wisst ihr, wo der Toronto-Segen kam, haben viele Christen, sagten Propheten, drin geplanscht, haben sich gefreut, gelacht, gezappelt, umgefallen, Halleluja, wieder rausgegangen. Deswegen sind manche von uns auch frustriert und sagen, was sollte das alles? Der Strom war nicht falsch. Das, was gelaufen ist, war nicht falsch. Falsch war, dass wir nichts damit gemacht haben. Dass wir es nicht weitergebracht haben. Denn das ist Gottes Herz, zu dienen. Amen. So, heute sage ich dir, gibt es keine Ausrede mehr. Entweder du gehst in eine Kleingruppe, das ist freiwillig, oder du bringst eine an den Start, andernweise weiß ich nicht, ich kann nicht mehr dazu predigen mehr. Aber ich hoffe, ich habe dich ein bisschen inspiriert, herausgefordert, ermutigt, das zu machen. Und heute möchte ich so wie Jesus halten. Wisst ihr, wie Jesus seine Jünger eingesammelt hat? Hat jemand eine Idee? Was hat er gemacht bei den meisten? Jonas, komm und folg mir. Komm. Jesus hat nicht zweimal gefragt, nicht dreimal gefragt, er hat nie gebettelt darum, er hat einfach gesagt, komm und mach, komm und folge mir. Und heute mit Kleingruppen, ich könnte hier jetzt einen schönen Appell machen, komm alle nach vorne, die das wollen und so weiter, ist nicht dran. Das Wichtige ist, ich möchte dir das sagen, Jesus hat heute zu dir gesprochen, du weißt, was du tun sollst, komm und folge ihm. Das ist deine Entscheidung. Und Jesus liebt dich. Amen. Danke, Jonas. Danke, dass du meinem Vorbild gefolgt bist. Lass uns beten. Come on. Und Leute, juhu, im März geht's los. Wow, ja. Im März geht's los und ich wünsche mir, wow, dass wir ab im zweiten Semester im Sommer, dass wir vielleicht doppelt so viel, nicht wegen der Zahl, sondern um Kapazität zu schaffen für andere. Ich wünsche mir, dass du Feuer fängst und sagst, wow, aus, fertig, es wird nicht rumgeschwächelt mehr. Ich bringe was an den Start. Und die Leute von euch, die jetzt am Start sind mit 13 Gruppen, ich ermutige euch, sollte deine Gruppe wirklich nicht die Menge Leute bekommen, liegt es nicht unbedingt an dir. Es kann auch mal daran liegen, dass die Zeit ungeschickt ist oder dass andere Parameter nicht passen oder dass das Interessengebiet zu speziell ist. Dann sei nicht entmutigt und sag, oh, ich habe es immer probiert und jetzt klappt es halt nicht, mache ich nichts mehr, sondern ich wünsche dir so viel kreative, durchgeknallte, verrückte, göttliche Ideen. Amen. Vater, ich danke dir für den Morgen und es war sicher keine Schmusesache, Herr. Das war eine harte Sache auch, aber Herr, nur so kommen wir weiter. Und ich bitte dich, Gott, wirklich von ganzem Herzen. Es ist der Zug des Heiligen Geistes. Wir können noch so flammend reden und noch so flammende Appelle halten. Wenn du nicht diese Überzeugung freisetzt in Herzen, dann wird es alles nichts. Und ich bete Gott um die Kraft jetzt für Entscheidungen. Ich bete für Leute, deren Träume erloschen sind, frustrierte Christen, die schon lange gläubig sind, die so viele Verletzungen tragen, die so viele Wunden an sich tragen und die wie eine Rechtfertigung vor sich her tragen und sagen, ich habe so viel Blödes erlebt, ich erwarte nichts mehr. Aber ich möchte dir, gerade dir heute Morgen sagen, dein Gott ist immer größer. Es gibt ein Lied, das habe ich heute Morgen, ich habe so eine Gewohnheit, morgens, wenn ich Andacht mache oder wenn ich mich für die Predigt vorbereite, dann mache ich gern Worship an, dann habe ich YouTube angemacht. Und das erste Lied, was ich heute gehabt habe, ist dieses Lied, denn du bist gut, gut, gut zu mir. Du bist so gut, Gott. Und es ist mir nimmer aus dem Sinn gegangen heute Morgen. Ich habe das mitgetragen bis hierhin und ich möchte dir das sagen, Gott ist gut. Er kann deine erloschenen Träume zum Brennen bringen. Er kann deine Verletzung heilen, wenn du sie ihm gibst. Er kann deine Enttäuschung wegnehmen, wenn du sie endlich mal loslässt. Und er kann auch deine Bequemlichkeit, mit der du immer Ausreden hast für irgendwas, kann er auch besiegen. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Jesus sagt, komm, folge mir. Und ich möchte an die sprechen, die vielleicht heute als Gast da sind. Setzt euch hin, bitte. Schließt eure Augen mal. Wenn du Gast bist und sagst, wow, wo bin ich denn da hingeraten? Du hast vielleicht auch die Lieder gehört am Anfang und hast gesagt, wow, schöne Lieder, aber die gehen nicht an mich dran. Weißt du, warum die nicht an dich dran gehen? Weil du Jesus noch nicht kennst. Ich glaube, jemand, der ihn erlebt hat in seinem Leben, und dieser Schritt ist ganz einfach, jemand, der Jesus bewusst eingeladen hat in sein Leben, was für ein Moment, wie Gott deine Augen öffnet für die geistliche Welt. Hat das jemand hier erlebt schon, wo Gott dir das erste Mal begegnet ist und er hat deine Augen geöffnet und du hast gesagt, jetzt verstehe ich. Wer hat das mal erlebt? Sag mal die Hand hoch. Wow. Und wenn du heute hier bist und es vielleicht auch vieles in der Predigt unverständlich, aber ich möchte dir eines sagen, Jesus ist hier, um dich zu retten. Und du solltest den Raum nicht verlassen, ohne eine Entscheidung für ihn getroffen zu haben, ohne Ja zu seinem Leben zu sagen. All das ist nur Singsang, nur Worte, aber Glaube bringt es in die Realität, in deinem Herzen. Und ich möchte im Gebet sprechen heute, ich möchte dich einladen, wenn du da bist, dass ich für dich bete. Und ich frage das einfach, wir halten unsere Köpfe mal gebeugt und Augen zu, entspann dich, chill ein bisschen. Ist jemand da, der sagt, ich will dieses Angebot annehmen, ich möchte gerne, dass du für mich betest. Ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Ist irgendjemand heute Morgen da? Dann heb mal kurz die Hand. Du musst nicht nach vorne kommen. Danke, ist noch jemand da? Dann lass uns ein Gebet miteinander sprechen. Herr Jesus, ich komme jetzt vor dich und ich gebe dir mein Leben. Du bist für mich gestorben, für meine Schuld, für mein Leben ohne dich. Und irgendwo bin ich in meinem Leben dort, wo ich nicht sein möchte. Ich habe so viele schlechte Dinge in meinem Leben. Und ich möchte einfach neu anfangen mit dir. Und im Glauben nehme ich dein Opfer an, Jesus. Im Glauben sage ich zu dir, komm in mein Leben, errette mich, schenke mir dieses neue Leben. Vergib mir durch das Blut Jesu Christi und ich laufe in deine Arme. Amen. Amen. Gott ist gut, oder? Gott ist gut. Ja, lasst uns einen Applaus geben. Wenn du Fragen hast, wenn du sagst, ich habe mich nicht getraut, die Hand zu heben, aber ich habe das gebetet, ich habe so viele Fragen noch, ich verstehe so vieles nicht. Wir sind nachher noch da für dich. Nachher ist auch ein Gebetsteam da. Vielleicht, ich sage das auch für euch Christen, du hast heute einen Impuls von Gott bekommen und du sagst, wow, ich möchte das durchbrechen, dass ich so gelähmt bin, so lahm, so visionslos bin, dann mach doch ein, als wenn du Christ bist, eine Sache, demütige dich und offenbare es einem Bruder, einer Schwester Und lass für dich beten, das macht einen Riesenunterschied. Ich sage es dir. Wenn du krank bist, wir beten für dich nachher im Anschluss an den Gottesdienst. Und jetzt lasst uns für den Segen Gottes aufstehen. Bevor wir das letzte Lied singen. Ich wünsche euch für diese Woche Gottes verändernde Kraft. Die Kraft des Heiligen Geistes, die dir Leben gibt, die dich leitet. Ich wünsche dir für diese Woche Begegnung in Gottes Wort, dass diese Woche eine Woche des Wachstums sein wird für dich. Auch wenn du schwierige Dinge durchleben musst, auch wenn du dunkle Momente durchleben musst, auch wenn du Schmerzvolles durchleben musst, ich wünsche dir, dass du stärker hervorkommen wirst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich segne jeden, der hier ist, ganz bewusst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.